SWR 2 aktuell.
Mit Ralf Hecht, guten Abend. Lecks in gleich drei Gasröhren von Nord Stream. Wie kann das sein? Eine Antwort werden auch wir nicht liefern können, aber zumindest eine Annäherung. Außerdem Merz und der Sozialtourismus ukrainischer Flüchtlinge. Wir berichten über die Äußerungen des CDU-Vorsitzenden, die Reaktionen darauf und wir kommentieren. Und die Innen- und Justizminister und das Thema Kindesmissbrauch und Kinderpornografie. Neben dem Bericht dazu auch das SWR-Tagesgespräch. Zunächst aber geht es auf hohe See. An den Ostsee-Pipelines von Nord Stream sind innerhalb kurzer Zeit gleich drei Lecks entstanden. Drei Defekte an drei Röhren an nur einem Tag. So hat es die Nord Stream AG mitgeteilt. Hintergründe von unserem Berlin-Korrespondenten Kai Küstner.
Ein Sabotageakt könne nicht ausgeschlossen werden, heißt es aus Sicherheitskreisen in Berlin. Und nach Ansicht der Behörden ist auch klar, dass wenn es sich um eine mutwillige Beschädigung, um einen Anschlag handelt, dazu so viel Vorwissen und technischer Aufwand vonnöten ist, dass es sich eigentlich nur um einen staatlichen Akteur handeln könne. Deutlicher als die deutschen Behörden werden übrigens die dänischen und auch die polnischen. Es sei schwer vorstellbar, dass es sich um Zufall handelt, sagt die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Und der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki erklärte, wir sehen deutlich, dass ein Sabotageakt vorliegt. Morawiecki fügte noch an, dies sei wahrscheinlich die nächste Stufe der Eskalation, mit der wir es in der Ukraine zu tun haben. In Polen schließt man nicht aus, dass es sich um eine russische Provokation handelt. Das Bundesinnenministerium erklärte auf Nachfrage des ARD-Hauptstadtstudios, man nehme die Beschädigungen an den Pipelines Nord Stream 1 und 2 sehr ernst und sei innerhalb der Bundesregierung mit den deutschen Sicherheitsbehörden und mit den dänischen und schwedischen Partnern im engen Kontakt. Der Gaspreis stieg auf den Märkten infolge des Lecks an. Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist nach Angaben der Bundesnetzagentur aber nicht gefährdet. Schließlich sei auch vorher durch beide Pipelines kein Gas mehr in Richtung Deutschland geflossen.
Über die möglichen politischen Hintergründe wollen wir gleich sprechen. Bleiben wir noch einen Moment bei den technischen und geografischen Gegebenheiten. Da ist zum einen die Information aus Uppsala, dass Geologen mutmaßlich zwei Explosionen gemessen hätten, denn Erdbeben wurden in der Ostsee nicht verzeichnet. Außerdem, die Lecks in den beiden Nord Stream 1 Röhren liegen laut schwedischer Schifffahrtsbehörde sehr nah beieinander, nämlich bei der dänischen Insel Bornholm. Auch das Leck in einer Nord Stream 2 Röhre liegt in der Nähe von Bornholm. Bei ihr berichtet der Betreiber von einem massiven Druckabfall. Binnen einer Nacht sei der Druck von 105 Bar auf 7 Bar gesunken, was nicht gerade auf einen Haarriss in der Röhre hinweist. Werner Eckert aus unserer Umweltredaktion.
Gerade diese Zeitgleichheit dieser Lecks und die Größe, der massive Druckabfall, das ist nach Angaben von Experten absolut nicht normal. Also man darf nicht davon ausgehen, dass ein Fisch dagegen geschwommen ist und deswegen Gas entweicht.
Also den Fisch schließen wir mal aus. Und mit Johannes Peters vom Institut für Sicherheitspolitik der Christian-Albrechts-Universität in Kiel wollen wir zunächst besprechen, was man noch ausschließen kann. Herr Peters, Sie leiten die Abteilung Maritime Strategie und Sicherheit. Trotzdem möchte ich mit Ihnen zuerst über mögliche andere Ursachen als Sabotage sprechen. Könnte es beispielsweise einen Unterwassererdrutsch gegeben haben, der die Röhren beschädigt hat? Oder eben Explosionen von Weltkriegsmunition, die ja dort auch zuhauf im Meer versenkt wurde?
Das kann man, denke ich, beides ausschließen. Zum einen ist die Ostsee kein seismologisch kritisches Gebiet, wo es also zu Erdrutschen oder dergleichen kommt. Zum anderen ist dem Bau von beiden Nord Stream Röhren eine umfangreiche Suche und Detektierung und eben auch Beseitigung von Kriegsaltlasten vorausgegangen. Also es kann ausgeschlossen werden. Dann ist eigentlich keine andere Erklärung wirklich denkbar. Eine Havarie beispielsweise durch einen schleppenden Anker mag in Einzelfällen plausibel machen, warum an einer Pipeline vielleicht ein Schaden entsteht. Aber selbst das ist eigentlich weitestgehend ausgeschlossen, wenn man um die Pipeline herum gar nicht ankern darf. Insofern fällt eigentlich alle anderen Erklärungen weitestgehend aus.
Also wenn man diese Röhren sabotieren wollen würde, was würde es denn dafür brauchen? Ein U-Boot oder würde ein guter Kampftaucher reichen?
Das ist natürlich erstmal davon abhängig, in welcher Tiefe operiere ich. Und da ist es schon interessant, wo diese Schäden aufgetreten sind. Die sind nämlich dort an den Stellen, wo sie jetzt aufgetreten sind. Es ist relativ flach. Wir reden hier von Wassertiefen so zwischen 50 und 70 Metern. Und die erlauben tatsächlich auch noch den Einsatz von Spezialtauchern mit spezieller Ausrüstung. Gleicherweise ist aber auch tief genug, dass man dort mit U-Booten operieren kann, mit Tauchrobotern, mit Kleinstbooten. Also die Möglichkeiten sind dort mannigfaltig und tatsächlich kann man einfach aufgrund der Lage, wo das passiert ist, eigentlich keine potenzielle Möglichkeit ausschließen.
Also das heißt, die nötigen militärischen Fähigkeiten könnte jedes Land mit einer modernen Armee aufbringen. Es bräuchte dann nur noch einen Geheimdienst, der für die nötige Unauffälligkeit sorgt.
Nun, den Geheimdienst bräuchte es in dem Fall erstmal gar nicht, weil maritime Spezialeinheiten ja im Endeffekt dafür da sind, möglichst unentdeckt zu operieren. Sie haben also ganz recht, ja, es bräuchte also ein Land mit den entsprechenden Fähigkeiten und die sind ja in der Ostsee durchaus vorhanden.
Aus Ihrer Sicht, wer hätte die stärksten Motive dafür, dass niemals mehr Gas durch diese Leitungen fließt? Die Ukraine?
Die Ukraine fällt als Akteur aus, tatsächlich.
Warum?
Das muss man so sagen. Zum einen hat die Ukraine überhaupt gar keinen Ostseezugang. Sie verfügt über überhaupt keine eigenen maritimen Machtmittel, die sie dazu einsetzen könnte. Sie müsste also eine befreundete Nation finden mit den entsprechenden Fähigkeiten, die diesen Sabotageakt für sie ausführt. Das ist in hohem Maße unplausibel, weil die Ukraine genug damit zu tun hat, sich ihrer eigenen territorialen Integrität zu erwehren und den russischen Angriffskrieg abzuwehren.
Also
und
auch Kampftaucher hat die Ukraine nicht, die das übernehmen könnten?
Wenn sie die Ukraine sie hat, dann werden sie mit Sicherheit deutlich gewinnbringender im Gebiet der Krim eingesetzt, im Gebiet des Hafens von Sewastopol und nicht irgendwo in der Ostsee, um dort nicht militärische Ziele anzugreifen, die derzeit Russland sowieso keine Devisen einbringen.
Aus Ihrer Sicht ist Russland der wahrscheinlichste Kandidat. Was spricht dafür, dass Russland das getan hat? Warum sollte Russland ein Interesse haben, diese Leitungen zu sabotieren?
Russland verfügt über die Möglichkeiten, also über die maritimen Fähigkeiten auch in der Ostsee. Und Russland ist eigentlich der einzige Akteur, dem das nutzen könnte. Und wie ihm das jetzt nutzt, das wird man sehen. Es sind mögliche Szenarien denkbar. Ein Szenario ist, dass man mit diesen Leitungen, die ja sowieso derzeit keine Devisen bringen, dass man da quasi ein Exempel statuiert hat, um in Richtung beispielsweise der norwegischen Pipeline, die jetzt natürlich eminent wichtig geworden ist für die Versorgung Europas mit norwegischem Gas, um dort also ein strategisches Signal auszusenden, zu zeigen, wozu man in der Lage ist. Und wenn man das an einer Pipeline kann, kann man das auch an einer anderen Pipeline tun. Das mag also eine Motivation sein. Eine weitere Motivation mag auch eine innenpolitische sein, dass man dieses Narrativ weiterspinnen möchte von dem Westen, der mit dem Hilfsmittel Ukraine quasi Russland angreifen. Und da würde natürlich innenpolitisch dieses Narrativ in die Hände spielen, zu sagen, der Westen sabotiert jetzt schon unsere Gasexportinfrastruktur, um eben Russland wirklich nachhaltig zu schaden. Das wäre beispielsweise ein innenpolitisches Narrativ, was dort gesponnen werden kann. Und Putin ist ja nun in der gegenwärtigen Situation darauf angewiesen, auch die innenpolitischen Narrative extrem zu bedienen, um eben den Rückhalt in der Bevölkerung, der ja nun merklich schwindet durch diese Teilmobilmachung, sich noch wieder ein Stück weit zu vergewissern.
Und mit der letzten verbleibenden Nord Stream 2 Röhre würde Russland sicher auch noch ein Hintertürchen offen halten. Johannes Peters vom Institut für Sicherheitspolitik der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Dort leitet er die Abteilung Maritime Strategie und Sicherheit. Und das Gespräch haben wir am Nachmittag aufgezeichnet. Der Anschluss der Ostukraine an Russland rückt näher. Kurz vor Ende der Abstimmung erklärten die Separatisten, es zeichne sich bei den sogenannten Referenden ein Ja ab. Heute sind Wahllokale geöffnet, nachdem bisher pro-russische Behördenvertreter von Tür zu Tür gingen, um die Stimmen einzusammeln. Laut Beobachtern oft begleitet von bewaffneten russischen Kräften. Stefan Lag.
In den von Russland besetzten Regionen wurde bereits vermeldet, dass nach Auszählung erster Stimmzettel je nach Region zwischen 97 und 98% für den Anschluss an Russland gestimmt hätten. Wann ein offizielles Endergebnis verkündet werden soll, steht allerdings noch nicht fest. Der Chef der von Moskau eingesetzten Verwaltung im Gebiet Cherson, Wladimir Saldo, zog wenig überraschend bereits vorab ein positives Fazit.
Referendum.
Das Referendum wurde organisiert und unsere Bürger konnten problemlos in die Wahllokale kommen. Es ist bereits klar, dass die große Mehrheit der Wahlberechtigten diese Frage in der Abstimmung über den Abzug der Region Cherson aus der Ukraine und den Beitritt zu Russland unterstützt hat. Die Bürger wollen, dass wir Teil der Russischen Föderation sind. Und Saldo fügte hinzu, die Ukraine habe keinerlei Anspruch, die Region Cherson zurückzufordern. Es gibt kein moralisches Recht zu sagen, dass die Region Cherson irgendwie zur Ukraine gehört. Sie haben die Region Cherson ohne einen einzigen Schuss aufgegeben und verlassen. Also haben sie dem gleich zu Beginn zugestimmt und jetzt fordern sie sie zurück? Die Ukraine wird die Ergebnisse der Pseudo-Abstimmungen nicht anerkennen, westliche Staaten ebenso wenig, die die Durchführung als völkerrechtswidrig betrachten. Die USA und die Europäische Union haben bereits weitere Sanktionen gegen Russland angekündigt. Der ukrainische Leiter der Militärverwaltung für das Gebiet Luhansk, Serhii Haidai, warf den Besatzern vor, sich nicht im geringsten an demokratische Standards bei der Abstimmung gehalten zu haben. Wenn jemand zum Beispiel sagt, dass er keinen Pass dabei hat, dann sagen sie, dass das in Ordnung ist. Sie sagen dann, kommen Sie, registrieren Sie sich, setzen Sie Ihre Unterschrift dorthin, der Pass ist nicht erforderlich. Danach gehen Sie mit denselben Listen durch Häuser und Wohnungen und falls Sie dieselbe Person treffen, die dann sagt, ich habe bereits im Gebüsch gewählt, dann sagen Sie, dass das egal ist. Wenn Sie jetzt Ihren Pass dabei haben, wählen Sie halt ein zweites Mal. Bei den Hausbesuchen wurden die sogenannten Wahlhelfer in der Regel von bewaffneten russischen Soldaten begleitet, um so zusätzlichen Druck auszuüben und die Bevölkerung einzuschüchtern. Kreml-Sprecher Peskow machte heute noch einmal klar, dass einer baldigen Annexion der ukrainischen Gebiete nichts mehr im Wege stünde. Die Duma, das russische Parlament, soll zeitnah über die Aufnahme der 4 ukrainischen Regionen in die Russische Föderation abstimmen. Nach der anschließenden Zustimmung des Föderationsrates könnte bereits Freitag Präsident Putin die Annexion der Gebiete verkünden.
Nach Deutschland. Wir bleiben aber beim Thema Ukraine. CDU-Chef Merz bedauert, dass er den Begriff Sozialtourismus verwendet hat, als er von ukrainischen Flüchtlingen sprach. So seine jüngste Äußerung. Ich habe es so nicht gemeint und damit ist dazu auch alles gesagt, sagt Merz. Andere sehen das anders. Unsere Berlin-Korrespondentin Leonie Schwarzer mit der ganzen Geschichte.
Viel Aufregung gibt es, seitdem Friedrich Merz gestern gesagt hat:
Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus.
So der CDU-Chef bei Bild TV und bezieht sich damit auf ukrainische Geflüchtete. Fakten oder Belege dafür liefert Merz nicht. Seit mehreren Wochen schon gibt es auf WhatsApp die Behauptung, Ukrainerinnen und Ukrainer würden mit dem Flixbus nach Deutschland fahren, Hartz IV beantragen und dann wieder in die Ukraine zurückreisen. Die Geschichte stimmt nicht, zeigt ein Faktencheck von Korrektiv. Und auch das Arbeitsministerium erklärt auf Nachfrage, es habe keine Erkenntnisse zum Missbrauch von Sozialleistungen durch Ukrainerinnen und Ukrainer. Dass Geflüchtete grundsätzlich in ihre Heimat fahren, das dürfe nicht als Sozialtourismus bezeichnet werden, sagt Christian Dürr von der FDP.
Dass in diesen Tagen diese Menschen übrigens auch durchaus unter Lebensgefahr zurück in die Heimat gehen, um beispielsweise ihren Ehemann oder Vater wiederzusehen, um dann zurück nach Deutschland in Sicherheit zu kommen. Dafür habe ich größtes menschliches Verständnis.
Die Aussagen von Merz seien deplatziert, so der Fraktionschef. Auch aus anderen Parteien kommt starke Kritik. Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann beschreibt den Vorstoß von Merz als anstandslos und schäbig.
Ich denke an Freunde von mir, die Menschen aufgenommen haben. Und zwar die, die in einer Notsituation sind, die alles zurückgelassen haben, die von Leid, Zerstörung und Tod vor Gefahren geflohen sind.
Angesichts dieser Situation frage sie sich, wie Merz gleichzeitig zu Solidarität mit der Ukraine aufrufen könne. Das seien offenbar nur bloße Lippenbekenntnisse. Friedrich Merz war im Mai als einer der ersten deutschen Politiker in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist, betonte damals die enge Verbindung zu dem Land und den Menschen. Jetzt, 4 Monate später, spricht Merz von Sozialtourismus, rudert dann aber doch heute, einen Tag später, wieder zurück.
Ich wollte lediglich darauf hinweisen, dass wir zunehmende Probleme haben mit der Unterbringung und auch mit der Betreuung von Flüchtlingen und dazu Probleme bekommen mit einer größer werdenden Zahl von Asylbewerbern. Wenn ich da jemanden verletzt habe, dann bedauere ich das sehr.
Doch raus ist es, das Wort Sozialtourismus. 2013 war es Unwort des Jahres, 9 Jahre später ist es zurück in der öffentlichen Debatte.
Mal raushauen, dann zurückrudern. Bisher kannte man diese Strategie vor allem von der AfD. Nun also auch CDU-Chef Merz? Oder war das Ganze wirklich ein echter Lapsus? Ein Kommentar von Vera Wolfskämpf.
Friedrich Merz hat den Bogen überspannt. Nicht zum ersten Mal. Und diesmal hat sich der CDU-Chef zudem die völlig falsche Zielscheibe ausgesucht. Am Ende könnte der Schaden größer sein als der Nutzen, den sich Merz davon womöglich erhofft hat. Sozialtourismus. Schon das Wort verbietet sich, wenn es um Menschen geht, die vor dem russischen Angriffskrieg aus der Ukraine flüchten. Immerhin bedauert Merz, dieses Wort verwendet zu haben. Aber erst öffentlichkeitswirksam in die Ukraine reisen, noch vor dem Bundeskanzler, und dann nicht mal ein halbes Jahr später über eine größere Zahl der von dort Geflüchteten wettern, die unser Sozialsystem missbrauchen würden? Da überschreitet Populismus eine Grenze. Merz riskiert viel für kurzfristige Aufmerksamkeit. Zunächst die Glaubwürdigkeit der eigenen Partei. Nicht nur, weil die Union so oft die notwendige Solidarität mit der Ukraine bemüht, wenn sie etwa die Regierung für schleppende Waffenlieferungen angreift. Auch weil die CDU gerade eine Grundwertecharta beschlossen hat, in der sie ihre christlichen Werte ausdrücklich Solidarität und Nächstenliebe bekräftigt. Was Merz gesagt hat, kann nicht nur der Partei, sondern langfristig auch seiner Person schaden. Merz hegt mehr oder weniger offene Ambitionen, in 3 Jahren als Kanzlerkandidat für die CDU anzutreten. Dafür will er sich nicht mehr als der beinhart Konservative, sondern als verbindender, moderner Politiker präsentieren. Doch bisher kommt hinter der neuen Brille doch immer wieder das alte Antlitz zum Vorschein. Und am schlimmsten ist der Schaden, der auf lange Sicht für die Demokratie droht. Längst versuchen rechte Kreise, die Geflüchteten gegen die Ärmeren hierzulande auszuspielen, die kalte Wohnungen und teure Lebensmittel fürchten. Es ist brandgefährlich, solche Ressentiments nicht nur aufzugreifen, sondern sie sogar zu schüren. Das hat Merz getan. Und keine Entschuldigung fängt das wieder ein. Diesmal hat Friedrich Merz völlig am Ziel vorbeigeschossen. Und was den Bogen angeht, wer ihn zu oft überspannt, der bricht ihn irgendwann ganz in zwei.
Ein Kommentar von Vera Wolfskämpf. Und die Nachrichtenagentur Reuters verbreitet gerade diese Eilmeldung. Die beiden süddeutschen Atomkraftwerke Isar 2 und Neckar-Westheim 2 müssten nach Worten von Wirtschaftsminister Habeck nach derzeitigem Stand über das Jahresende hinauslaufen. Die angespannte Lage, vor allem wegen der fehlenden französischen Atomleistung, würde den Einsatz als Reserve dann notwendig machen, sagte Habeck in Berlin. In München ist die gemeinsame Konferenz der deutschen Innen- und Justizminister zu Ende gegangen. Schwerpunktthemen waren unter anderem die Bekämpfung von sexuellem Kindesmissbrauch und Kinderpornografie, die Sicherheit im digitalen Raum sowie die Konsequenzen der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts für den Verfassungsschutz. Eine Menge Holz. Melanie Marx berichtet, was dabei herausgekommen ist.
In einem Punkt sind sich die Minister einig. Gegen Kindesmissbrauch und Kinderpornografie muss mehr getan werden. Sie sei eine abscheuliche Tat, sagt Bayerns Justizminister Eisenreich. Widerlich, sagt Hessens Innenminister Beuth. Die niedersächsische Justizministerin Havlisa betont, dass der Staat alles tun muss, um die Schwächsten zu schützen. Allerdings, wie der Staat das tun soll, da sind sich nicht alle einig. Streitpunkt war vor allem die Frage, ob Telekommunikationsunternehmen IP-Adressen auf Vorrat speichern sollen. Ja, sagen die Unions- und SPD-geführten Ministerien. Sie wollen den Spielraum nutzen, den der Europäische Gerichtshof der Bundesregierung gegeben hat. Vor gut einer Woche hatte der EuGH es für rechtswidrig erklärt, alle Kommunikationsdaten ohne Anlass und auf Vorrat zu speichern. IP-Adressen aber dürften dann gespeichert werden, wenn dadurch eine schwere Straftat wie etwa die Kinderpornografie verhindert werden kann. Die Justizminister der Grünen, FDP und Linken wollen das allerdings nicht vorschnell in ein Gesetz gießen. Sie wünschen sich, dass genau hingeschaut wird, was es konkret bedeuten würde, IP-Adressen auf Vorrat zu speichern. Entscheiden muss das am Ende die Bundesregierung. Bundesjustizminister Buschmann hatte nach dem Urteil angekündigt, schnell ein neues Gesetz auszuarbeiten.
Und die Konferenz der Innen- und Justizminister ist für uns Anlass, im SWR-Tagesgespräch mit Professor Sabine Andresen zu sprechen. Sie ist Vizepräsidentin des Deutschen Kinderschutzbundes. Frau Professor Andresen, die Zahl der Strafverfahren im Zusammenhang mit Kinderpornografie wächst jedes Jahr. Das kann man beängstigend finden, wenn man den Anstieg so versteht, dass es immer mehr Straftaten gibt. Es könnte aber auch ein Erfolg sein, wenn die Zahl der Verfahren wächst, weil Täter immer öfter aufgespürt werden. Wie werten Sie die steigenden Zahlen?
Na, ich glaube, man muss beides zur Kenntnis nehmen. Wir haben geschafft, einige sogenannte Missbrauchskomplexe aufzudecken. Und es ist den Ermittlungsbehörden zu verdanken, dass sie hier auch sehr intensiv ermittelt und geforscht haben. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite, die Sie auch angedeutet haben, wir müssen dem eben ins Auge sehen, dass es viele Täter gibt und dass diese auch sehr gut vernetzt sind und aus diesem Wissen auch Erkenntnisse ziehen, was nötig ist.
Was wäre denn nötig?
Na, ein ganz zentraler Punkt ist, dass die Ermittlungsbehörden sowohl technisch als auch vom Personal her aufgestockt werden. Das stelle ich mir extrem belastend vor, auch für die Mitarbeiterinnen bei der Polizei, wenn sie das Material sichten und ja immer wissen, das sind konkrete Taten, die gefilmt werden, die fotografiert werden, die im Netz zu sehen sind. Da leiden Kinder in Echtzeit. Das bedeutet, dass wir hier einfach sehr viel mehr Ressourcen nötig haben.
Das kostet aber natürlich Geld. Wenn die Politik über Kinderpornografie diskutiert, dann meist im Zusammenhang mit der Vorratsdatenspeicherung. Joachim Türk, der wie Sie im Vorstand des Kinderschutzbundes ist, wirbt für das sogenannte Quick-Freeze-Verfahren, bei dem Daten eines möglichen Straftäters erst ab dem Moment gespeichert werden, zu dem dieser unter konkretem Verdacht steht. Das wäre für ihn ein gangbarer Weg. Warum?
Naja, die Vorratsdatenspeicherung, die ist ja nach dem jüngsten Urteil, nach allem, was man daraus schließen kann, vom Tisch. Und das ist etwas, was auf jeden Fall diskutiert, geprüft und geklärt werden sollte. Und wie lange das dann ist, also was Quick dann konkret tatsächlich heißt, das können sicherlich am besten auch wiederum die erfahrenen Expertinnen und Experten sagen, etwa bei den Ermittlungsbehörden. Aber die Politik kann und das macht sie in dem Fall auch nicht ausschließlich auf Fragen der Vorratsdatenspeicherung gehen. Es gibt seit 2016 eine politisch gewollte unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Die hat heute gerade eine große Studie zu sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Sport vorgestellt. Wir haben es einfach mit einem solchen komplexen Gewaltphänomen zu tun, sodass wir einfach von ganz vielen Perspektiven her uns die Frage stellen müssen, wie stellen wir den Schutz von Kindern und Jugendlichen sicher? Und da sind Fragen, die auch den digitalen Raum betreffen, sicherlich ganz zentral, aber es ist nicht das Einzige.
Jetzt haben Sie diese Sportstudie schon angesprochen. Die kommt zu dem Schluss, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt, sondern um ein strukturelles Problem. Kann es sein, dass wir als Gesellschaft noch immer ein nicht ganz richtiges Bild von Kindesmissbrauch haben?
Meine Hoffnung ist, dass wir in den letzten, sagen wir vielleicht 12 Jahren, einiges erreicht haben und die Gesellschaft aufmerksamer zur Kenntnis nimmt, dass es sich hier um eine Gewaltform handelt, die viel zu lange bagatellisiert wurde. Genau das ist das, was heute erwachsene Betroffene berichten, dass ihnen nicht geholfen wurde. Und darum ist es tatsächlich zentral, dass wir uns überall dort, wo wir tätig sind, auch ehrlich machen. Welche Strukturen tragen in einer Schule, in einem Sportverein dazu bei, dass es Tätern ziemlich leicht gemacht wird, ihre Strategien anzuwenden? Eine Ursache ist zum Beispiel, dass ganz viele überhaupt nicht wissen, wie strategisch Täter und Täterinnen vorgehen. Welche Strukturen tragen dazu bei, dass diejenigen, die Kinder umgeben, andere Erwachsene wegsehen oder aber nicht einschreiten, weil sie nicht wissen, wie sie das tun sollen, auch wenn sie ein schlechtes Gefühl haben und denken, da stimmt etwas nicht. Welche Haltung trägt dazu bei, dass es auch heute immer noch so ist, dass wir Kindern weniger Glauben schenken als einer erwachsenen Person und wir so große Angst haben, uns im Interesse von Kindern auch einzumischen? Das sind Fragen, die ja auch mit heute der veröffentlichten Studie wieder auf dem Tisch liegen. Und da ist die Politik gefordert, da ist die pädagogische Praxis gefordert und letztendlich wir alle, und zwar nicht nur die, die täglich mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, sondern insgesamt müssen wir die Frage stellen, was tun wir, damit Kinder und Jugendliche gestärkt sind und welchen Anteil, welche Verantwortung haben Erwachsene da?
Professor Sabine Andresen, Vizepräsidentin des Deutschen Kinderschutzbundes im SWR-Tagesgespräch.